Folienwissen Spezial, der Innoform-Podcast zum InnoTalk.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Carsten Schröder beim Innoform-Podcast zum InnoTalk und diesmal habe ich eine Spezialausgabe, einen Zusammenschnitt von Interviews, die ich im Rahmen des Expertentreffens Barrierefolien in Würzburg in Kooperation mit dem Süddeutschen Kunststoffzentrum führen durfte. Wir beginnen mit Jochen Möslein von Polysecure. Er hat fluoreszierende Tracer entwickelt, die in der Kunststoffmasse aufgedruckt oder mit einem Etikett dem Packmittel mitgegeben werden können, sodass die Folienrezeptur dem Recycler quasi offengelegt werden kann, sodass das Material dem richtigen Stoffstrom zugeordnet wird. Hören Sie mal rein, gefolgt von Thomas Schmidt von Reifenhäuser. Er spricht über MDO-Orientierung bei der Blasfolienextrusion. Direkt oben am heißen Teil noch vor der Verlegestation kann er in Längsrichtung verstrecken. Das Gleiche gibt es schon länger für Gießfolie. Er erläutert, wann man welches Verfahren einsetzt. Bettina Dempewolf verabschiedet sich vom SKZ und bleibt der Kunststoffwelt, aber erhalten sie wechselt zu Plastics Europe Deutschland und wir werden viele News von ihr sicherlich auf den sozialen Medien und in den Fachzeitschriften lesen dürfen, denn sie ist Leiterin der Kommunikation dort bei Plastic Europe Deutschland. Gefolgt von Hilmar Heidhorst, Expense Reduction Analyst. Er erläutert, warum Nachhaltigkeit aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem besteht und warum wir gerade auf dem sozialen Aspekt mehr Augenmerk legen sollten. Nachhaltigkeit fängt da an, wo es dem Menschen hilft und vor allen Dingen natürlich auch Umwelt und Ökonomie unterstützt. Ben Raven von SABIC stellt neue Polyethylene vor, die zur Mono- und biaxiale Orientierung von Polyethylen sowohl im MDO-Verfahren, aber auch im Tentaframe-Verfahren geeignet sind. Hören Sie mal rein, neue Polymere machen neue Folienrezepturen möglich. Achim Grevenstein von Constantia Flexibles spricht über sein Baukastensystem von monoaxialorientierten Polyethylenfolien mit und ohne Barriere gegen Wasserdampf, Sauerstoff und aber auch Aromen und Moschmoa. Auch diese Folien sind sogar dem Wettbewerber zugänglich, sodass er schnell skalieren kann, um den Stoffstrom im Polyethylenkreislauf weiter zu fördern. Ich würde mich freuen, wenn etwas für Sie dabei ist und nehme gerne Ihre Wortmeldung entgegen unter ks@innoform.eu. Viel Spaß bei diesem Podcast. Ich stehe hier mit Jochen Möslein beim Expertentreff Barrierefolien. Du bist ein bisschen als Exot hier aufgetreten. Du hast was über Traceability, über Tracer in Verpackungsfolien, nicht nur in Verpackungsfolien, Kunststoff allgemein erzählt. Was ist dein Produkt bei Polysecure?
Ja, Produkt heißt Sort for Circle, beziehungsweise ein Produkt, Sort for Circle, ist das die neue Sortiertechnik, bei der man erst vereinzeln würde, dann kombiniert detektieren und dann ablegen in beliebig viele Fraktionen. Also ein ganz neuer Ansatz, ähnlich wie bei der Briefsortierung. Ja, aus dem Haufen erst einen einzelnen Strom machen und den dann sauber durchmessen. Mit allen Messtechniken, die Sinn machen, NIR, Farbe, Objekterkennung, Tracer, Detektion natürlich, eventuell Watermarks oder eine andere Messtechnik. Also von daher ist der Ansatz von sich aus schon technologieoffen.
Wie funktioniert dann euer besonderes Detektiersystem? Ihr habt ja einen Stoff, will ich ihn mal nennen, den ihr einbringen könnt in eine Kunststoffmatrix oder aufdrucken könnt. Wie funktioniert dann die Erkennung? Was ist das?
Du sprichst über die Tracer, das sind Fluoreszenzmaterialien, ganz spezielle, stabile Fluoreszenzmaterialien, zum Beispiel bei Verpackungen über Druck auf der Oberfläche, werden angeregt, werden erkannt über ihre spezielle Fluoreszenzfarbe, kann man unglaublich schnell erkennen, also durchaus kleiner 10 Millisekunden, kann es sehr sicher erkennen, kann damit auch den ganzen Strom letztlich ausbeuten und sortieren. Das ist ja da, wo man heute einfach noch sehr viel Masse verliert, dass überhaupt nur vielleicht die Hälfte beim Recycler ankommt.
In der anschließenden Diskussion kam so ein bisschen auch die Frage auf, ja, wie mache ich es denn jetzt mit den vielen, vielen verschiedenen Verpackungsfolien? Du hattest vorgeschlagen, Aufdrucken von so einem Tracer zum Beispiel, um dem was mitzugeben?
Im Prinzip wie so eine Kennung, also wie so ein Fähnchen. Ja, ich kann eine bestimmte Fraktion, die aus einer bestimmten Fraktion an Multilayer-Folien, die man gerne und gut zusammen recyceln kann. Die könnte man bündeln, könnte sagen, gut, das ist meine Fraktion 13 und der Tracer würde das widerspiegeln und würde dann auch dafür sorgen, dass all solche Verpackungen auf Endstelle 13 gelegt werden.
Was wäre ein Hauptvorteil neben der Produktidentifizierung im Vergleich zu den heutigen kaskadenförmigen Sortiersystemen? Seid ihr genauer, seid ihr schneller, seid ihr billiger? Was sind die Vorteile?
viel präziser, wenn ich jedes Objekt einzeln mal in die Hand kriege und durchmesse, viel präziser, auch durch die Tracer. Und nach unseren Rechnungen und so wie jetzt der Stand der Entwicklung ist, spätestens ab 6 Fraktionen, in die ich sortieren will, auch günstiger. Weil ich ja einfach nicht so viele Detektoren brauche, nicht so viele Sortierstufen habe, nur eine habe, das rechnet sich dann.
Du hast zu Anfang schon gesagt, dass ihr kombiniert euer Detektionssystem für euren Tracer mit anderen. Ist das eine fertige Kiste, die man heute schon als Sortierer kaufen kann? Ist das die Vision, dass die Sortierer sich quasi bei euch so eine Kiste kaufen und da können dann alle Sortiersysteme mit angesteuert werden?
Jemand, der eine neue Sortieranlage baut oder eine alte renoviert und zum Beispiel eine neue Kunststoffsortierung einsetzen will, im Prinzip, der kann diese Kiste bei uns kaufen, richtig. Das ist eine gemeinsame Entwicklung zusammen mit Zeiss. Das ist das Geschäftsmodell. Und da steckt natürlich auch ganz viel Innovation drin. Wie du es richtig sagst, das ist eine Kiste, die ist abgeschlossen. Also sie hat praktisch an jedem Ort der Welt die gleichen Lichtbedingungen. Es dringt kein Umgebungslicht ein und ist von daher auch bei den anderen Messtechniken präziser, hat mehr Potenzial, auch für die Objekterkennung.
Du hattest gesagt, dass ihr so von 1000 Objekten 999 erkennt. Ist das so eine Genauigkeit, die auch im Industriemaßstab anzustreben ist, also über 99%?
Mit Tracer würde ich sagen, kein Problem. Die Tracer-Detektion ist da eigentlich der Schlüssel. Ohne Tracer erreicht man gute Detektionsquoten, aber hat Schwierigkeiten, an die 100% ranzukommen. Also zum Beispiel die 99%, wo jetzt EFSA sagt, naja, für Lebensmittelkontaktmaterial, wenn man das wieder in die Verwendung bringen will, sollte man 99% reine Vorsortierung haben. Das ist mit Tracer recht problemlos machbar. Ohne Tracer schwierig.
Im Moment haben wir ja auch hohe Verluste noch beim Sortieren und dann auch beim Recyceln nochmal. Wie viel könntet ihr das verbessern? Habt ihr da Überlegungen angestellt? Oder wie hoch sind überhaupt die Verluste?
Also in Europa 2020, laut Daten von Plastics Europe, wird aus dem Verpackungsstrom ungefähr 25% in recyclingfähiges Compound übergeführt, bei Verpackungen selbst nur 6,5% eingesetzt. Wir könnten diese Recyclingquote, also welcher Anteil macht das wieder einsetzbare Material am gesamten Input aus, durchaus von 25% auf 60% bringen. Unglaubliche Mengen CO2 dadurch sparen. Ja, also so die Kunststoffindustrie weltweit erzeugt etwa 8% der CO2-Emissionen, aller CO2-Emissionen. Das ist viel. Und wenn man das mal hier durchrechnet, kalkuliert, könnten wir mit unserem Verfahren durchaus 2% einsparen.
Hört sich für mich nach einem wettbewerbsfähigen System an. Wie sieht der Zeithorizont aus? Wann rechnet ihr mit einer Einführung vielleicht sogar auch schon im Verpackungsmarkt? Gibt es da schon irgendwie eine Roadmap?
Ja, es gibt eine Roadmap. Wir werden Ende September im Herbst werden wir unsere Demoanlage in Freiburg in Betrieb nehmen mit Verpackungen, wo man dann sehr, sehr viel sehen kann, wo man dann auch Trials fahren kann. Aber es ist eigentlich schon das Nächste in Planung, nämlich eine industrielle Pilotanlage, eine große Sortieranlage, in der man dann auch tatsächlich einen Abfall, tun wir jetzt auch schon, aber ein bisschen gewaschen wenigstens, wo man dann richtig einen Abfall verarbeiten kann. Das ist in Planung, hoffen wir, 2024 anzugehen. Aber man kann dieses Jahr schon Versuche fahren, die sehr nah an der Realität sind.
Wunderbar, passt zu unserem Konzept, immer die Entwicklung dann präsentieren, wenn sie marktreif werden und das ist bei euch der Fall. Vielen Dank für dieses kurze Interview.
Danke, herzlichen Dank.
Ich spreche hier mit Thomas Schmidt auf der Barrierefolientagung in Würzburg. Thomas, du hast gestern einen Vortrag gehalten über das Recken von Folien. Du hast ein bisschen philosophiert auch über MDO und biaxial orientierte Folien. Du hast gesagt, vor Jahren hättet ihr die letzte Monomaterialanlage, also Monolayer-Materialanlage produziert. Wo geht die Reise hin bei der Extrusionstechnik im Moment aus Sicht von Reifenhäuser bezüglich auf Polyethylenextrusion?
Also wir sind im Polyethylenbereich immer noch in der Masse. Der große Anteil sind in der Blasfolienwelt, sind das nach wie vor 3- bis 5-Schicht-Anlagen. Und da ist jetzt noch nicht wirklich ein Trend zu erkennen, weil das schon immer der Kernfokus war. 60% der Anlagen, die wir bauen, sind 3- bis 5-Schicht. Und dann beginnt dann die Sonderwelt, wo man mit 7-, 9-, 11-schichtigen Anlagen Spezialitäten macht. Wir merken aber doch, dass die Anwendungen in dem 9-Schicht-Segment sich verändern. Nicht immer muss eine 9-Schicht-Folie für eine Barriere gemacht werden. Und der Trend mit Fokus auf Recyceln, auf Wiederverwertbarkeiten, der zieht sich durch. Und jetzt merken wir mit Technologien, die wir Gott sei Dank haben, Inline-Verstrecken einer Folie, bringen ja da Ansätze, dass man All PE, vorsichtig formuliert, also mit in der Rezeptur kleiner 5% befindlichen speziellen Polymeren, Folien zu dem Ergebnis bringen, dass die Qualität, also eine Barriereeignung, sich verbessert durch das Recken. Und diese Technologie haben wir mittlerweile logisch in der Blasfolie als auch in der Cast-Sheet-Anlage integriert und haben das auch im Technikum, da kann jeder gerne kommen, weil wir Verkäufer reden gerne und viel. Aber man kann es sich angucken und zeigen und auch für die speziellen Produkte, die jemand sich ausdenkt, testen.
Ich habe wahrgenommen, dass eure Technik sich ein bisschen unterscheidet von anderen. Ihr habt das Recken zum Beispiel bei der Blasfolie oben angesiedelt. Ja. Was ist der Grund dafür?
Ehrlich gesagt, der Grund ist die Entwicklung, die wir gemacht haben, auch wieder unter der Perspektive, eine Anlage energieeffizientes zu gestalten. Wir wissen alle, was wir letztes Jahr befürchtet haben, wo sich die Energiepreise hin entwickeln. Wir haben eine Technologie, erster Schritt war, wir haben die Planlage, die mehr und mehr Bedeutung hat im Markt bei der Konfektionierung. Also eigentlich Schritte, die erst nach unseren Prozessen stattfinden, haben wir gemerkt, der Wertschöpfung nimmt zu, wenn die Planlage noch besser ist. Und da haben wir halt irgendwann mal angefangen, haben gesagt, wir nehmen die Folie bei der Blasfolie nach der Flachlegung und machen da, ich mache mal so ein bisschen so, jetzt sind wir beim Monoaxialrecken, nein, aber wenn ich 0,5% so mache, ist es eigentlich auch gereckt. Ich glätte eine Folie. Und aus dieser Idee, die Folie dort zu nehmen, wo sie am wärmsten noch ist, wo ich ein kleines Delta habe für diesen kleinen Reckprozess, da schnappe ich mir die Folie und mache das. Und da ist der zweite Schritt gewesen, da machen wir auch doch gleich das Recken. Genau. Und jetzt lernen wir so ein paar Vorteile, die sich da abzeichnen, dass wir weniger Energie reinstecken müssen, um die Folie eben auf Recktemperatur zu bekommen. Das Delta ist in der Regel 30, 40 Grad kleiner. Und ich habe da als einziger eine gereckte Folie, die danach erst in die Wendestange geht und von oben nach unten den Weg zum Wickler, eine sehr lange Relaxierungsstrecke. Und da gibt es im Moment sehr viele Rezepturen, die genau diese Anordnung mehr mögen, als wenn ich das wie früher kurz vorm Wickler unten aufbaue. Technisch an sich, das Recken ist das Gleiche, die Maschine ist die gleiche.
Nun ist es so, es gibt ja noch ein zweites Verfahren, das Gießfolienverfahren, um Folien zu recken. Das ist auch schon relativ alt, auch monoaxial. Das Ganze tun wir, um Monomaterialverbundfolien herzustellen letztlich, um Barriere mit anderen Eigenschaften zu kombinieren. Wie ist das Verhältnis zwischen Gießfolie und Blasfolie bei euch aus Sicht der Maschinenbauer? Wie viel Tonnage läuft in der Gießfolie, wie viel läuft in der Blasfolie?
Die Tonnagefrage ist gemein, weil eine Gießfolie immer in einer wesentlich höheren bis zu Faktor 3 Kilo-Leistung unterwegs ist wie eine Blasfolie. Hab allerdings eine wesentlich geringere Flexibilität in der Regel. Das heißt, ich sage immer gerne, eine Gießfolie, die leiste ich mir, wenn ich einen riesengroßen Markt und dann auch 1500 Kilo die Stunde oder 2 Tonnen die Stunde irgendwo durchschieben möchte. Und da ist der Reckprozess aber dann tatsächlich auch in der Folge relativ weit hinten am Wickler.
Genau.
Eine Blasfolie kaufe ich mir zwar mit dem Wissen, weniger Leistung zu fahren, also eher so 500, 600 Kilo, dann aber sehr flexibel bin, weil ich leider auch, und das ist das Los meiner Kunden, 4-mal, 5-mal, 6-mal am Tag Rezepturen zu verändern und die Maschine zu spülen und umzuarbeiten. Mhm. Und das würdest du ja auf einer 2-Tonnen-Maschine 4-mal am Tag die Farbe wechseln. Nicht gut. Das ist der Grund. Aber der Anteil, um die Frage zu beantworten, ist 5 zu 1. Also 5-mal Blasfolie, 1-mal Chillroll.
Die Eigenschaften der Folie, die von der Chillroll kommen, sind ja auch in der Regel etwas unterschiedlich. Wir haben ja andere MFIs, wir haben bei der Blasfolie mit Blasenstabilität erstmal zu kämpfen, müssen deswegen auch andere Polymere zum Teil einsetzen. Kann man denn die gleiche Folie auf einer Blasfolie machen wie auf einer Gießfolie?
In der Endanwendung ja. Also die Basis ist immer die gleiche, es sind immer Polyolefine dabei, es sind Haftvermittler, es sind Barriereoptimierer wie EVOHs, Polyamide dabei. Grundsätzlich ja, das kann man, aber auch da an der Stelle, es sind andere Rohstoffe, wie du das richtig gesagt hast.
Genau.
Die Problematik muss man da sich stellen.
Und dann entscheidet man also nach Flexibilität und nach Anwendung, welches Verfahren ich tatsächlich nehme.
Genau. Wo ist der Fokus, was muss das Produkt leisten letztendlich?
Genau.
Welche Schritte kommen, um ein Endprodukt zu haben?
Ganz lieben Dank für dieses kurze Interview.
Sehr, sehr gerne. Wie immer sehr gerne.
Bettina Dempewolf ist bei mir. Wir sind zu Gast bei dir im SKZ, Bettina. Wir kennen uns jetzt schon vor Corona. Du hast damals hier die Leitung übernommen fürs Konferenzwesen, Events und Netzwerk heißt das, glaube ich, bei euch offiziell. Was macht ihr da genau?
Also ich leite den Bereich Netzwerk und Event am SKZ. Wir sind hier verantwortlich für das gesamte Tagungsgeschäft, was wir am SKZ durchführen, genauso wie eben für den Messeauftritt und auch für alles, was das Mitgliedernetzwerk angeht. Also wir haben 430 Mitgliedsunternehmen und die werden in unserem Bereich eben auch betreut und da werden Veranstaltungen organisiert und das ist so unser Bereich, was wir hier so machen.
Wir haben hier gerade die Barrierefolientagung abgeschlossen, der Expertentreff, den wir auch schon einige Jahre gemeinsam mit dem SKZ anbieten. Was habt ihr sonst noch im Programm?
Also wir bieten eigentlich Fachtagungen für jede Nische in der Kunststoffbranche an. Also das geht über die Silikonelastomere, das ist eine ganz große Fachtagung, oder eben Folie und Fahrzeug, die wir von Hansa akquiriert haben. Wir haben eine große Extrusionstagung. Wir haben aber auch Materialthemen wie Polyamide oder Polypropylen im Automobilbau oder auch eine Trends in Fire Safety. Also im Prinzip jede Nische, die du in der Kunststoffbranche findest, dazu haben wir eine Fachtagung bei uns seit langen Jahren im Angebot.
Nun macht ihr nicht nur solche großen Veranstaltungen, ihr macht auch Meisterkurse und so etwas. Was hat es damit auf sich?
Wir sind ja vom SKZ mit der größte Weiterbildungsanbieter im deutschsprachigen Kunststoffmarkt. Und da haben wir jährlich bis zu 10.000 Teilnehmer in unseren Kursen, Inhouse-Schulungen. Wir machen auch Inhouse-Seminare, Web-Online-Kurse und bringen den Leuten das Spritzgießen bei oder das Extrudieren, Messen und Prüfen, Digitalisierung. Wir sind auch da in sämtlichen Verarbeitungsverfahren unterwegs, haben 6 eigene Weiterbildungsstandorte, wo man eben auch Maschinen von allen namhaften Maschinenherstellern Deutschlands findet, weil eben auch diese Praxisorientierung ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal für unsere Weiterbildung ist.
Im Namen steckt es ja schon drin, Süddeutsches Kunststoffzentrum, aber ihr seid nicht nur in Süddeutschland. Du sagtest 6 Standorte, wo sind die?
Genau, die sind eigentlich überall außer im Westen verfügbar, in Peine, in Selb, in Horb, in Halle. Überall haben wir diese Weiterbildungsstandorte, damit wir eben auch nah am Kunden sind.
Eure Extrusionstagung zum Beispiel macht ihr ja nicht hier. Die habt ihr
Duisburg beispielsweise, das ist aber eben historisch bedingt. Die haben wir ja eben auch von Hansa akquiriert und die hat schon immer dort stattgefunden. Wir haben aber auch zum Beispiel eine große Brennstoffzellentagung in Kooperation mit dem ZBT, dem Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Und die sitzen eben auch in Duisburg. Also wir sind da recht flexibel, wo unsere Tagungen stattfinden.
Ich bin ja schon ziemlich lange hier mit dem SKZ verbandelt, schon bevor du hier zukamst. Seitdem du hier bist, hat sich das komplett gewandelt. Die Pandemie war dazwischen. Wie hat das auf euch gewirkt? Was hat das bewirkt?
Die Pandemie, die hat natürlich dazu geführt, dass wir uns komplett neu erfinden mussten. Uns hat das eigentlich ganz gut getan. Wir waren ziemlich eingefahren am SKZ und so haben sich alle Rahmenbedingungen ja komplett geändert. Die Festung ist als Tagungsort auch weggefallen. Also wir mussten uns neue Locations suchen. Wir haben neue Online-Formate entwickelt und wir haben jetzt also wirklich unser gesamtes Konzept nochmal neu erfunden und sind eigentlich ganz gut aus der Krise rausgekommen. Dadurch hat uns eigentlich einen Schub gegeben.
Ja, ich habe selber auch ja schon mal bei euch im Podcast gesprochen. Tolle Erfahrung. Du gehst jetzt zu anderen Ufern. Du hast dich für eine andere Stelle entschieden. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich bleibe ja auf jeden Fall der Branche erhalten. Die Kunststoffbranche ist ja aus meiner Sicht auch die sympathischste Branche, die man sich überhaupt vorstellen kann. Nur nette Leute getroffen in den letzten 4 Jahren. Ich gehe zu Plastics Europe. Ich werde dort die Leitung der Kommunikation übernehmen. Und wir haben da ja auch einen sehr wichtigen Auftrag, weil, ich sag mal, das Image unserer Branche ist ja nicht das Beste, insbesondere auch in der Gesellschaft, vielleicht auch ein bisschen in der Politik. Und da gilt es wirklich auch, für die Branche zu kämpfen und eine laute Stimme in die Gesellschaft zu sein, in die Leitmedien vorzudringen und eben wirklich auch das Gute an unserer Branche zu kommunizieren, weil wir eben auch die Lösung für viele Probleme unserer Zeit haben. Es gibt ja keine Welt ohne Kunststoffe. Die sind in allem drin. Hochleistungskunststoffe, Infrastrukturprojekte, Transport. Nichts geht ohne Kunststoffe.
Ich bin ganz sicher, Plastic Heroes hatte die richtige Frau am richtigen Ort. Ich wünsche dir viel Kraft, viele tolle Ideen, so wie du es hier auch bewiesen hast. Viel Glück dabei.
Ich danke dir und vielen Dank für die gute Kooperation in den letzten Jahren.
Sehr gerne. Ich spreche hier mit Hilmar Heidhorst. Er hat einen tollen Vortrag gehalten hier beim Expertentreff Barrierefolien. Du hast aber gar nicht über Barrierefolien so richtig gesprochen. Was war dein Hauptthema?
Das Hauptthema ist der Überblick zum Thema Nachhaltigkeit. Wie setze ich sowas auf? Wie formuliere ich überhaupt mal so eine Art Roadmap, also so einen Weg? Wie kann ein Unternehmen nachhaltig anfangen zu wirtschaften? Welche Aspekte müssen berücksichtigt werden? Und ob das dann eine Barrierefolie ist oder eine Einkaufstüte oder ein Surfboard, ist letztlich nicht so relevant.
Also wir haben erstmal den Begriff Nachhaltigkeit geklärt. Du hast ja sehr stark auch betont, dass der soziale Aspekt eine wichtige Rolle spielt bei der ganzen Debatte um Nachhaltigkeit. Wir als Folienleute diskutieren eigentlich Nachhaltigkeit im Moment immer nur als Synonym für Kreislaufwirtschaft. Fehlt da was in unserer Debatte? Müssten wir mehr über andere Dinge sprechen?
Naja, ich meine, jeder ist natürlich bemüht, erstmal das zu diskutieren, was für ihn am leichtesten zugänglich ist. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ist gerade für die Kunststoffler, ist natürlich immer Recycling. Und wie kann ich weniger, dünner, keine Ahnung, fester, ist das Einfachste, ist das Zugänglichste. Aber Nachhaltigkeit ist eben, wie ich es im Vortrag dargestellt habe, ein Drei-Säulen-Modell, ist ein ganzer Blumenstrauß an unterschiedlichen Aspekten. Und ja, das ist dann zum Teil auch sehr schwierig zugänglich. Oder wie du selber dann nach dem Vortrag gesagt hast, boah, das ist aber staubtrocken.
Ja. Genau, und was ist da genau das Angebot, was du machen kannst? Wenn jetzt jemand, und wir müssen ja in den größeren Unternehmen demnächst Nachhaltigkeitsberichte machen, wenn jemand anfangen will, wie kannst du ihm helfen? Was kannst du da tun?
Ja, zunächst einmal sind ja nicht nur die Großen. Die Großen müssen es gesetzlich machen. Mhm. Die werden sich aber natürlich entlang ihrer Lieferkette bis zum kleinsten Schraubenlieferanten, Tütenlieferanten vorarbeiten und auch von dem Nachhaltigkeitsberichte erwarten. Und was wir eben anbieten, ist einfach eine Hilfestellung zu sagen, hey, wir setzen uns mit deinen Leuten an den Tisch. Vielleicht hast du sogar schon im Unternehmen einen, der sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern soll. Und wir erarbeiten zusammen ein Konzept, einen Strategieplan. Wie gehst du vor? Wie gehst du am besten vor in deinem Unternehmen? Wer ist für was verantwortlich? Wer liefert Daten? Nachhaltigkeit ist ein Bewusstsein für alle Mitarbeiter. Da müssen alle dran mitarbeiten. Das kann nicht nur der Geschäftsführer sagen, ich werde jetzt nachhaltig. Und der Rest der Truppe sagt, ja, danke, und wie? Genau. Ah, das funktioniert nicht.
Nachhaltigkeit wird auch gesetzlich geregelt, hast du eben schon erwähnt. Das ist ein europäisches Gesetz, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir im Moment diskutieren. Ist da noch mehr im Schwange? Was kommt da auf uns zu?
Das ist genau das Problem. Nachhaltigkeit ist heute primär von der gesetzlichen Regelung ein europäisches Thema. Das wird uns, und das müssen wir ausbalancieren, noch lernen auszubalancieren, das wird uns im globalen Kontext schnell auf die Füße fallen, wenn wir es nicht nach außen tragen oder wenn wir, und das ist sehr unpopulär, nicht auch eine Art von Handelsbarriere aufbauen und sagen, hey, wir wollen eben bei uns nur nachhaltige Produkte haben. Und das noch auszubalancieren, ich glaube nämlich nicht, dass Amerikaner, Südamerikaner und Asiaten in den nächsten Jahren eine ähnliche Gesetzgebung auf den Weg bringen werden, wie wir es in Europa getan haben. Die erklären uns mit Verlaub zum Teil auch für verrückt.
Aber wir machen es trotzdem. Was motiviert uns denn?
Das Bewusstsein, dass es nicht anders geht, dass der Rohstoffverbrauch, ich meine, Stichwort dieser Global Earth Day, wie viel unserer Weltenressourcen verbrauchen wir jedes Jahr, nämlich ein Mehrfaches. Und es geht eigentlich nicht anders. Wir müssen in Sachen Energiekonsum, in Sachen Rohstoffverbrauch, müssen wir eben runter, müssen unser Leben umstellen. Das ist hart. Das wird auch Einsparungen erfordern, also bei jedem anderen ein wenig Luxusverzicht, das alles zu kommunizieren. Gleichzeitig aber auch Schwellenländern zu sagen, ihr dürft euch nicht ganz so schnell oder bitteschön nur nachhaltig entwickeln. Da haben wir auch sehr viele soziale Spannungen. Wir Europäer versuchen Afrikanern zu erklären, bitteschön entwickelt euch nachhaltig, also bremst euren Luxus. Und die gucken uns natürlich an und sagen, Leute, so habt ihr 100 Jahre lang gelebt. Das ist ein Spagat, den aufzulösen, hat, glaube ich, keiner Patentrezept.
Muss einfach Stück für Stück wahrscheinlich passieren. Wir beiden haben gestern auf der Mainbrücke schon diskutiert, haben gesagt, Mensch, eigentlich ist weniger oft mehr. Ich selber habe es erlebt, sind aus 200 Quadratmeter Wohnfläche auf 100 Quadratmeter umgezogen. Und ich war glücklich, als mein 4 Meter breiter Kleiderschrank leer war und das alles ins Auto verpackt war und der Rest eben entsorgt. Bei dir ist es ein anderes Hobby. Was machst du, wenn du nicht gerade Nachhaltigkeitskonzepte entwickelst?
Da gehe ich häufig. Ich habe ja den Glück eines Standorts in München. Wir gehen sehr viel in die Berge. Ja, also auch letztes Wochenende wieder, da ist dann wieder was am Dachstein. Und nächstes Wochenende machen wir wieder Bergtouren. Ja, es ist tatsächlich in den letzten Jahren weniger geworden in Sachen Fliegen, in Sachen private Pkw-Nutzung. Man kann auch öffentlich mit öffentlichen Mitteln in die Berge fahren. Ja, die Berge.
Und das macht einen nicht unglücklich, wie man die ansieht.
Hoffe ich.
Danke für dieses kurze Interview. War
Danke
schön.
Dir.
Ich spreche mit Ben Raven von SEBEC. Ben, du hast einen schönen Vortrag gehalten über biaxial orientiertes PE, biaxial orientiertes PP. Wir haben auch darüber gesprochen, wo geht die Reise hin. Was versteht ihr darunter unter biaxial orientierten PE? Vielleicht fangen wir damit erstmal einmal an. Was ist das überhaupt?
Ja, also BOPP, das wird wahrscheinlich bekannt sein bei den meisten Leuten. Das wird schon 10, 20, 30 Jahre gemacht, dass man PP in beide Richtungen verstreckt. Also erstmal in Extrusionsrichtung und dann quer drauf. Mhm. Und vor ein paar Jahren haben wir angefangen, um das auch mit Polyethylen zu machen. Und diese biaxial verstreckte Polyethylenfolien, die können ganz gut eingesetzt werden, sagen wir, zu verbinden mit einer PE-Segelschicht. Und damit hat man eine völlig rezyklierbare Folie.
Und dann hast du ja noch unterschieden, die beiden Verfahren Monoaxialorientierung und Biaxialorientierung im Tenterframe-Verfahren, so wie wir es von OPP ja schon kennen. Warum hat man das früher nicht mit Polyethylen gemacht, Tenterframe? Ging das nicht?
Es ist schon eine Herausforderung, um das mit der Polyethylen zu machen, mit der Temperaturhaushaltung hat das zu tun. Mhm. Aber auch der Bedarf war nicht so groß. Ziel war mit der BOPP, um eine große Steifigkeit zu erzielen und auch eine ganz schöne Transparenz. Mhm. Und mit der Polyethylen ist es einfach nicht so gut möglich. Ja, also da muss man immer ein bisschen einbußen auf diese Eigenschaften. Aber nochmals, ja, hier ist dann den Kern, ist um rezyklierbare PE-Folie zu machen.
Also Stichwort Monomaterialverpackung, aus einem Werkstoff möglichst gute Barriere, gute Eigenschaften herzukriegen, wo wir früher eine Verbundfolie für brauchten, aus mehreren Materialien, oder ist es das?
Ja, also Barriere mit BOPE, okay, gegen Wasserstoff oder Wasserdampf vielleicht, aber nicht gegenüber Sauerstoff. Also dann braucht man nicht immer ein Barrierematerial. Oder dass man eine EVOA mit Co-extrudiert oder dass man zum Beispiel eine Alox-Schicht aufdampft.
Würde das auch auf dem monoaxialorientierten Polyethylen funktionieren, darauf Aluminiumoxid aufbedampfen?
Ja, haben wir schon gemacht. Also wir haben schon Chipstüten und so produziert aus dem Polyethylen. Ja.
Warum gibt es diese beiden Verfahren? Monoaxialorientierte, direkt hinter der Blasfolienanlage habe ich verstanden, und eben dieses gegossene Tenterframe-Verfahren. Warum benutzt man die beide?
Ja, die bestehen beide. Also MDO, das besteht auch ja, schon 10 Jahre. Und MDO ist eigentlich groß geworden in Anfang mit den Twist-Folien. Und dann sind die Folien gekommen, um sag mal, Rollen beieinander zu halten, weil die Zugeigenschaften super sind von diesen Folien. Und jetzt sehen wir mit den Trend zu Monomateriallösungen verstrecken. Das geht auch ja, für diese Anwendung sehr, sehr gut. Und man braucht für in MDO-Technologie braucht man eigentlich Materialien mit einer etwas höheren Dichte, um zu vermeiden, dass die Materialien in die Folien sich verkleben, in die Reckeanlagen. Und damit bekommt man auch eine super Steifigkeit. Also die Steifigkeit ist besser wie bei BOPE-Technologie.
Ich habe selber schon solche biaxial orientierten Anlagen, Tenterframe-Anlagen besichtigt. Das sind ja riesige Maschinen. Der Investitionsaufwand ist ja viel, viel höher. Ja. Wie ist das bei MDO? Sind die billiger?
Ja, also die Maschinenkosten, die sind günstiger, das stimmt schon. Aber bei BOPE, also eine Tenterframe-Anlage, das sind tatsächlich riesige Volumen. Und damit können die Kosten pro Quadratmeter günstiger sein.
Genau, weil das Investitionsvolumen für die Maschine dann sich runterrechnet auf die vielen Quadratmeter.
Also das heißt auch, dass man Anwendungen braucht, wo auch die Volumen größer sind.
Genau. Erwartet ihr, dass das kurzfristig kommt, diese großen Volumina für die Tenterframe-Anlagen oder vielleicht sogar die Simultanreck-Anlagen?
Der Markt, der soll sich erstmal entwickeln.
Ja.
Wir sind damit beschäftigt und die Nachfrage ist schon da, aber es muss sich auch noch ein bisschen beweisen. Also wir haben angefangen jetzt mit einem Linear Low Material für BOPE und jetzt ist die Anfrage größer nach höherer Dichte, sag mal, auch die Steifigkeit zu verbessern. Also wir sind dran, aber der Markt muss das auch nicht akzeptieren.
Klar, wenn es weniger steif ist, man vergleicht es ja doch erstmal mit BOPP, das BOPE nehme ich an, und da ist man einfach ein bisschen benachteiligt. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, also BOPP, da ist die Steifigkeit besser, Temperaturbeständigkeit besser und Transparenz besser. Aber wenn man eine BOPP-Folie laminiert mit einer PE-Siegelschicht, PE ist immer noch das Beste zum Siegeln, dann hat man keine gute rezyklierbare Folie.
Genau. Zumindest etwas schlechter, als wenn es PE-PE wäre.
Ja, genau. Ja.
Danke für dieses kurze Interview, Ben.
Ja, gern geschehen. Danke, Carsten.
Ich spreche mit Professor Achim Gräfenstein von Constantia. Achim, du hast in deinem Vortrag dargestellt, wie ihr versucht, über Vereinfachung, über Standardisierung verschiedene, ich habe verstanden, 3 Barriere-Nivells oder Niveaus abzubilden mit speziellen, in dem Fall monoaxial orientierten Folien. Was ist die Grundmotivation überhaupt, diese Standards zu bilden?
Ja, zum einen ist ja so, der Folienherstellprozess, insbesondere von den gereckten Folien, ist ja schon ein bisschen komplizierter als normale Blasfolie. Und wir müssen da auch standardisieren, weil wenn man zu oft dann Materialwechsel hat, dann leidet dann auch die Effizienz und Ökonomie eines solchen Konzeptes. Insofern haben wir ein Baukastensystem gebildet auf Basis von wenigen Standardfolien.
Dieses Baukastensystem richtet sich dann nach Barriereeigenschaften oder wie habt ihr das aufgebaut, ganz grob? Kannst du das grob skizzieren?
Ja, es gibt drei Barrierekategorien. Das Produkt, was wir Ecolam nennen, das ist eine reine Wasserdampfbarriere. Dann gibt es Ecolam Plus, da kommt die zusätzliche Sauerstoff- und Moschmoa- und Aromabarriere dazu. Und beim Ecolam High Plus reden wir über Barrieren ähnlich wie Aluminium.
Das sind ja schon wirklich spannende Sachen. Das alles hat ja Gründe in dem Streben nach Monomaterial. Das hat mit Recycling zu tun. Wie wollt ihr genug Menge in den Markt bringen, um eure Anlagen einerseits auszulasten und auch um genug kompatibles Material nachher auch wieder in die Recyclingprozesse zu bringen? Wie funktioniert das?
Also wir haben eigene Produktionsassets und arbeiten auch mit externen Partnern zusammen, je nachdem, über welche Weltregionen wir reden. Wir wollen das ganze Konzept weltweit ausrollen oder sind dabei, es auszurollen und haben uns vor kurzem auch entschieden, diese Folien auch Marktbegleitern, also anderen Konvertern, verfügbar zu machen, damit das Ganze auch in der neuen zirkulären Welt leichter ein Standard werden kann.
Wir haben auch gesprochen über Polyethylene und Polypropylene. Wie siehst du da die Verteilung? Ihr habt auch Polypropylenlösungen.
Wir haben auch Polypropylenlösungen und die Industrie braucht Polypropylenlösungen. Denken wir nicht zuletzt an Retortverpackungen. Das werde ich mit Sicherheit nicht mit PE machen können. Oder auch andere Anwendungen, wo es auch besonders hohe Steifigkeit ankommt. Da ist PP das Material der Wahl. Aber als grobe Faustregel sagen wir, da wo PE heute das Siegelmedium ist, wird ein PET-PE, ein OPA-PE wohl schwerpunktmäßig in Richtung Mono-PE gehen, was auch sehr gut und besser als PP wieder Film-to-Film recycelbar ist. Weil mechanische Rezyklate sollte man nicht in orientierte Folien recyceln. Das wäre technisch etwas anspruchsvoll.
Die Mono-PE-Folien haben ja den Ruf, schwieriger zu verschweißen zu sein. Also man kann sie etwas schwieriger abpacken, weil dieses Operating Window, die Temperaturdifferenz zwischen Außenlage und Siegellage nicht so groß ist. Habt ihr da auch dran gedacht?
Da haben wir auch dran gedacht. Insofern haben wir eben nicht nur Siegelfolien mit besonders niedrigen Siegelanspringtemperaturen entwickelt, was viele andere im Markt auch haben. Unsere einzigartige und auch geschützte Lösung sieht eine wärmebeständige Außenschicht vor, die das Recycling eben nicht behindert. Diese wärmeformbeständige Schicht und auch Barriereschicht ist als von Recyclass auch als recyclingfähig zertifiziert worden.
Zusammengefasst, würdest du jetzt einem, ich sage mal, Wurstabpacker empfehlen, auf eine Monolösung von euch zu gehen? Oder sollte er lieber in großen Vorversuchen, in einer langen Roadmap, lieber noch ein bisschen testen und probieren? Wie weit seid ihr da, damit der Anwender mal ein Gefühl kriegt? Ist das serienreif?
Wir sind in etlichen Anwendungen schon kommerziell, auch in verschiedenen Weltregionen schon kommerziell. Und wir sind in über 100 Projekten sehr weit fortgeschritten mit großen Markenartiklern, die allerdings teilweise noch warten, solange die Produkte nicht preisgleich mit PET-PE angeboten werden, warten die wohl, bis die Legislation sie dazu zwingen wird.
Das typische Henne-Ei-Problem. Ich drücke die Daumen, dass es jetzt schnell vorangeht. Das Produkt ist top.
Ja, danke. Und wir müssen das Image des Kunststoffs verbessern. Das schaffen wir auch gemeinsam.
Vielen Dank für dieses kurze Statement.